Hallöchen und herzlich willkommen zum neuen Nerd Factory Podcast. Und heute auch mal wieder über ein anderes Thema als Marvel und Star Wars, habe ich ja schon mal angekündigt. Hier im Podcast reden wir über alle möglichen Themen aus den kleinsten und tiefsten Ecken der Nerdkultur. Hat nichts mit Marco zu tun. Von Nerdkultur, ihr wisst vielleicht nicht, das ist auch egal. Und zwar habe ich diese Woche schon etwas vorab den Dungeons & Dragons Film sehen können. Wenn ihr das hört, ist der Film schon draußen. Wir wollen nämlich heute einmal über den Film reden. Und dazu habe ich mir jemanden geholt, der das wirklich, wirklich bis ins kleinste Detail alles kennt und der Experte auf dem Gebiet ist, und zwar den lieben Tommy. Hi, Tommy.
Hi, Luke, und vielen lieben Dank für die netten Worte. Ein Experte weiß ich noch nicht. Ich meine, wir haben, wie viele Jahre sind es jetzt? 60, 70 Jahre Dungeons & Dragons.
Okay, du bist jetzt nicht der arkanste Magier unter den Dungeons & Dragons Experten. Aber
ich bin Level 13, also schwieriger Punkt. Man stirbt am meisten mit Level 13.
Wollte ich gerade sagen, ja. Ich hab gelesen oder gehört neulich, dass irgendwie Top-Level ist 20, aber man kommt meistens gar nicht erst dahin.
Genau.
Ja, warum sage ich denn, dass du so ein Experte bist? Stell dich doch mal ein bisschen vor.
Genau. Die meisten werden mich wahrscheinlich noch aus ganz, ganz frühen Movie-Piloten-Zeiten kennen hier. Aber ich besitze jetzt seit knapp 6 Monaten einen neuen YouTube-Kanal namens Tommys Taverne. Und da dreht sich alles um Dungeons and Dragons, D&D. Genau, und da rede ich halt über Sachen, die ich in meinen eigenen Spielen ausprobiere, die ich in meinen eigenen Kampagnen erfahren habe. Aber auch ganz viel über so Sachen, die jetzt gerade Thema sind in dem ganzen Universum. Und ja, jeder ist gerne willkommen in dieser Taverne, um dort eine kurze Rast abzulegen.
Ja, eventuell werde ich auch demnächst eine kurze Rast ablegen. Wir haben ja schon was Kleines geplant. Ich glaube, das können wir hier auch schon mal so ein bisschen anteasen.
Klar, warum nicht?
Denn ich bin ja jetzt, also deswegen machen wir ja unter anderem auch den Podcast heute darüber, weil ich halt auch den Film natürlich gesehen habe und sehr genossen habe. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Aber ich bin generell seit ungefähr einem Jahr ein bisschen tiefer wieder in dem Thema Pen and Paper, nachdem wir ja schon mal einen Podcast darüber gemacht haben, von meinem ersten Star Wars Pen and Paper, was ich gespielt habe. Und jetzt aktuell, das haben man sicherlich auch einige von euch schon mitbekommen, läuft ja auch seit einem Jahr fast eine Star Wars Pen & Paper Kampagne mit Dominique und Jamie, Philipp und Paul. Aber jetzt seit einigen Wochen bin ich auch etwas stärker und tiefer in das Dungeons & Dragons Portal gesaugt worden. Unter anderem über Vox Machina, die Critical Role Animationsserie, die ich fantastisch finde. Die habe ich in einer Nacht komplett durchgebinged. Und ich war vorher schon so ein bisschen interessiert. Ich habe tatsächlich auch dieses Essential-Kit von Sachen, die man irgendwie zum Anfang braucht, so Player's Handbook, Dungeons Master's Guide und Monster Manual, als diese Dreierpack-Sache gebunden habe ich hier zu Hause seit auch schon einem guten Jahr. Habe mich aber noch nie so richtig damit beschäftigt bisher und jetzt aber in letzter Zeit durchaus mehr. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich sehr gerne inzwischen sind es 3 verschiedene, Runde mit Freunden schon so ein bisschen angerissen und angeplant habe. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel spielt. Und das möchte mir der Tommy quasi auf praktische Art und Weise zeigen, indem er mich in einem One-Shot mal in die Welt schmeißt und mir zeigt, wie man sich als Spieler fühlt. Und dadurch kann man natürlich auch am besten lernen, wie man das Spiel spielt.
Genau. Weil so habe ich unter anderem am besten gelernt tatsächlich. Ich habe auch einfach in der Kampagne mitgespielt. Mein Dungeon Master hat das einfach sehr, sehr gut gemacht. Und daraufhin habe ich gesagt, hey, das will ich auch probieren. Dann habe ich mir auch, wie du, halt die ganzen Regeln zugelegt. Und habe jetzt seit knapp einem Jahr oder seit anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht mehr, angefangen, so D&D One-on-One One-Shots zu spielen. Bedeutet, ich als DM und eine Spielerin meiner Wahl spielen ein Abenteuer, was so zwischen 2 und 3 Stunden geht, je nachdem. Da gibt es so verschiedene Meinungen, ob das was Gutes ist für DMs, um praktisch das selbst zu lernen in solchen One-on-One-Shots. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich das ein super schönes Format finde, um dieses Spiel einfach etwas intensiver kennenzulernen, weil man als Spielerin deutlich mehr gefragt ist, aber auch als DM deutlich mehr gefragt ist und viel aufmerksamer sein muss. Und genau, ich werde Luke in meine Homebrew-Welt entführen, an der ich schon seit über einem Jahr schreibe.
Ich finde es auch eigentlich ganz interessant, wenn wir jetzt vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen über D&D generell reden. Für auch die Leute, die vielleicht gar nicht so eine Ahnung davon jetzt gerade haben, was das denn eigentlich ist. Und einfach mal so ein bisschen da kurz reintauchen, bevor wir dann wirklich zum Film kommen, damit wir dann auch so ein paar Vergleiche ziehen können. Ich bin mir sicher, unter den Nerd Factory-Zuhörern und Zuschauern sind einige Leute, die definitiv D&D spielen oder andere Pen and Paper. Ich habe vorhin erst tatsächlich entdeckt, es gibt ein komplettes 5th Edition, ich sag jetzt mal Spin-off, ich weiß nicht, wie man das bei D&D nennt, für Star Wars, mit einem eigenen Rulebook, mit eigenem, da heißt es nicht Monster Manual, aber da heißt es, glaube ich, Scum and Villainy oder so, und so weiter und so fort, wo du halt, was halt alles aufs Star Wars-Universum angepasst ist, was auch die Regeln und die Fähigkeiten und sowas angeht.
Ist das ein älteres? Weil Star Wars hat ja dann irgendwann mal sein eigenes gemacht.
Genau, es kam die von Fantasy Flight raus. Ich glaube, das ist aber, kann gar nicht so alt sein, weil es ist 5th Edition. Und 5th Edition ist ja erst 2014 oder so rausgekommen.
Ja, stimmt, ja.
Ja, und das,
kann sehr gut sein, dass das über, genau, es kann sehr gut sein, dass das über Drittanbieter rausgekommen ist, oder es ist direkt von Wizards of the Coast rausgekommen.
Ich glaube, das ist Fanmade sogar.
Ja, dann ist es über, also das Fanmade oder Drittanbieter, ja, sagt man auch sehr gerne. Das ist nämlich das Coole, da gab es einen riesen Kampf drumherum am Anfang des Jahres, aber das ist tatsächlich das Coole, dass D&D eine sehr coole, gesunde Fan-Policy hat, die es eigentlich jedem Fan erlaubt, eigene zusätzliche Regeln zu entwickeln, neue Welten zu bauen und diese auch zu veröffentlichen und zu vertreiben.
Ich finde das auch ganz interessant, weil, wie du ja gerade schon meintest, du hast das Wort Homebrew ja schon in den Mund genommen.
Genau.
Rein per Definition, was genau ist das?
Homebrew oder auf Deutsch zu Hause gebraut bedeutet so viel wie, ja, ich habe mir die Grundregeln von Dungeons and Dragons genommen. Und oder halt die Grundlore oder vielleicht auch nur Teile der Lore oder vielleicht auch nur gewisse Völker oder gewisse Klassen und habe angefangen, die in meine eigene Geschichte, in meine eigene Welt reinzuweben, habe vielleicht sogar neue Klassen erfunden, die halt nicht im originalen Buch drin stehen oder die, keine Ahnung, in irgendwelchen Erweiterungsbüchern drin stehen und habe das praktisch selbst entwickelt. Alles, was selbst entwickelt ist mit dem D&D-System, nennt man auch Homebrew.
Und es gibt ja auch wirklich von D&D vorgefertigte Abenteuermodule, die man spielen kann, die dann in verschiedenen, ich weiß das auch nicht zu 100%, ne? Ich hoffe jetzt, dass du das bestätigst oder ablehnst, was ich sage.
Nein.
Aber ja, es gibt vorgefertigte Abenteuerwelten und Sachen, die man mit Gruppen zusammen spielen kann. Mhm. Die, wie du vorhin, bevor wir aufgenommen haben, als wir angefangen haben aufzunehmen, schon gesagt hast, die sehr, sehr lange zurückgehen und verschiedene Editionen mit verschiedenen Regelwerken auch teilweise umfassen. Mhm. Aber es gibt die Welt von D&D, aber ich glaube,
genau,
die meisten Leute spielen schon nicht nur das, sondern viele spielen, glaube ich, Homebrew.
Genau, also viele spielen Homebrew, weil es einfach super verlockend ist, einfach zu sagen, ich will mir was selbst ausdenken, ich will meine eigene Welt haben oder ich habe da eine Idee, die ich unbedingt umsetzen möchte. Aber es ist halt auch cool, halt zu wissen, okay, es gibt halt die Vergessenen Reiche oder Faerun, so heißt die Welt, ja, von D&D. Und dort gibt es halt diese Abenteuerbände. Also sei es jetzt zum Beispiel sowas wie, wie heißt es denn auf Deutsch? Auf Englisch ist es Curse of Strahd. Oder Dragon Heist oder ja, andere Werke, die spielen halt alle in dieser Welt von D&D, haben alle was mit der Lore zu tun. Genau, aber man kann auch sagen, man möchte sich selbst etwas zusammenbasteln. Man kann sich sogar einfach Teile dieser Welt nehmen und selbst einen sehr, ja, interessanten Twist dazu machen.
Das ist auch ganz lustig, weil manche Leute, die vielleicht gerade aus so der Videospielecke eher kommen, haben vielleicht tatsächlich auch schon einige Zeit mal in der Welt von D&D verbracht, ohne es wirklich zu wissen. Also beispielsweise Neverwinter, Niewinter, oder Baldur's Gate. jetzt genau. Zwei große Titel, die auch Videospieltitel sind. Ich weiß gar nicht, was es noch alles sonst so gibt, was
es, in dem Maßstab. Es gibt einmal Neverwinter, genau, dann gibt's es gibt tatsächlich Dungeons and Dragons Online, das was stimmt, einfach ein MMO ja. ist. Was auch immer noch gepatcht und geupdatet wird und was weiß ich. Das ist ziemlich cool.
Es gab jetzt auch vor kurzem erst irgendwas, was so ein D&D-Ableger war.
Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Also Baldur's Gate ist halt sehr, ich glaube, von all diesen Spielen, wenn jemand wirklich wissen möchte, wie es ist, Dungeons and Dragons zu spielen, ist wahrscheinlich Baldur's Gate 3 so die sicherste Variante, weil also da sind die Regeln einfach 1:1 übernommen.
Ja.
Das ist schon sehr beeindruckend.
Ich bin ja tatsächlich eins der ersten Spiele, die ich jemals überhaupt gespielt habe, war ja Neverwinter Nights. Der erste und der zweite Teil, und davon gibt es ja auch, wie ich gerade sehe, einiges. Und ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt, ich bin ja technisch gesehen Teil des Dungeons and Dragons Universums. Zumindest meine Stimme.
Oh,
weil
jetzt kommt's.
Ich habe nämlich in Neverwinter Nights oder in Neverwinter Nights ist ja die Reihe. Mhm. Nee, in Neverwinter, dem Online-Game, dem MMO, da habe ich eine Stimme gesprochen. Für cool. niemand anderen, und das sagt dir vielleicht was, weil das ist aus einem D&D-Podcast, der tatsächlich wohl sehr berühmt ist, hatte ich vorher auch noch nie gehört. Ich bin die deutsche Stimme von Jim Darkmagic.
Ah, okay.
Falls
krass.
Das was sagt.
Ja. Also auch nur dunkel, aber trotzdem krass.
Und so, was genau, das ist von, das geht tatsächlich schon relativ lang zurück, dieser Podcast. Und der hat eigene Wiki-Artikel in den offiziellen Geschichten. Und das ist von, genau, Acquisitions Incorporated. Heißt es, glaube ich, sogar der Podcast. Auf jeden Fall die Kampagne, die sie da spielen. Und ich habe damals für die Erweiterung, die sie dann in Neverwinter eingebracht haben, die haben quasi so einen kleinen Shop in Neverwinter, wo alle Charaktere aus dieser Kampagne mit drinne sind und arbeiten. Und neue Helden ausbilden. Und ich bin Jim Darkmagic. Also ich bin theoretisch tiefer drin, als ich wusste. Ich habe am Aufnahmetag ist mir schon bewusst geworden, dass Neverwinter tatsächlich zu D&D gehört. Aber ich wusste das nie. Also ich habe früher, als ich jünger war, Neverwinter Nights gespielt. Und ich wusste von Dungeons & Dragons, aber ich habe nie die Connection gehabt, dass das zusammengehört.
Lustig. Dann warst du schon Teil der Community, aber hast es nicht gewusst. Oder die Community hat dich verloren. Aber jetzt holen sie dich hier wieder zurück.
Ich habe zwei Teile Neverwinter Nights gespielt und hatte riesigen Spaß, habe auch Charaktere erstellt. Und die Charaktererstellung, jetzt wo ich es weiß im Nachhinein, ist ja sehr, wie wenn du dir ein Blatt ausfüllst. Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen mehr in das tatsächliche Tabletop-Game. Es ist ein Tabletop-Game.
Ja, zählt als TTRPG,
genau. Bin ich ein bisschen mehr eingetaucht, eben durch vor allem Vox Machina zuerst und eben den Critical Role-Sachen auf YouTube, die ich jetzt ein bisschen mehr geguckt habe und hatte da schon richtig Bock. Und dann hat mich der liebe Dominik Porschen auch noch auf die Premiere vom Dungeons & Dragons-Film eingeladen.
Guter Mann.
Ja, sehr guter Mann. Wo wir ja auch beide waren, auch wenn wir uns erst nach dem Film gesehen haben überhaupt, weil so viele Leute da waren.
Ja, ich war dann auch, ich habe die ganze Zeit nach dir gesucht und
geguckt. Warst du auch in dem gleichen Saal? Warst du in dem großen?
Ich war im 1, also im Kinosaal 1.
Ja, wo saßen du?
Wir saßen ein bisschen am Rand, aber direkt am Eingang.
Am rechten oder am linken Eingang jetzt, wenn du auf die Leinwand guckst?
Am linken.
Ja, ich bin immer durch den rechten rein und raus. Aber ich saß auch direkt auf der Höhe, quasi beim Eingang, vorne hin, irgendwie so zwei Reihen rein. Und ich bin nur einmal auf der Seite raus, weil ich auf Toilette gegangen bin, kurz bevor der Film angefangen hat. Ansonsten bin ich immer auf der anderen Seite gewesen.
Ich habe immer mal wieder gedacht, ist das Luke? Und dann war es dann doch nicht so. Und ich will aber auch nicht Leute irgendwie anschreien, Luke! Wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Ich meine, ich habe es dann genauso gemacht, als wir uns dann draußen getroffen haben, weil ich mir hundertprozentig sicher war, dass du es warst.
Ja, ich saß vor Fabian Siegesmund.
Ah, ja. Den habe ich auch rumtanzen sehen. Ja, den habe ich rumtanzen sehen.
Genau, ich saß quasi zwei Sitze, also direkt in der Reihe vor ihm, zwei Sitze weiter.
Ja.
Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Das ist sehr spannend für die Zuschauer.
Jetzt wisst ihr, dass wir im selben Saal saßen.
Genau, genau. Schön. Wir haben nicht mehr gesagt, welchem Kino, aber das kann man ja googeln. Und was ich ja bei Vox Machina so gerne mochte, ist ja alles. Was ich ja bei Vox Machina so gerne mochte, ist, dass du, wenn du generell schon mal ein Tabletop Pen and Paper Style Game gespielt hast oder mal so, ich sag mal, wirklich zum allerersten Mal wieder diese Idee geweckt, dass ich mich damit mal auseinandersetzen möchte, haben die Rocket Beans mit ihren Spitze Stifte Sachen gemacht. Ja. Damals, ich glaube, mit Beards habe ich angefangen, das zu gucken. Das habe ich auch komplett geguckt und dann habe ich immer mal wieder nur reingeschaut. Aber wer so ein bisschen das weiß, okay, es gibt halt die 1 und Net 20 und das Net 20 ist kritischer Erfolg in den meisten Fällen. Und du hast dann halt sehr oft, dass der Spielleiter dann halt oder der Spieler selbst absolut absurde Arten und Weisen sich ausdenkt, wie sich das eben auswirkt auf die Situation, in der man gerade ist, oder eben umgekehrt, wenn man eine 1 hat, dass der Spielleiter dann eben beschreibt, wie unfassbar schlecht man war. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat und weiß, wie es funktioniert, mit Initiative würfeln, jeder greift nacheinander an und so weiter und so fort, dann sieht man bei Vox Machina beispielsweise sehr, sehr gut, was dann in den verschiedenen Situationen an einem Tisch mit Spielern passiert wäre oder ist, weil das ja teilweise auch Situationen sind, die sie tatsächlich gespielt haben. Und das war meine größte Hoffnung für den Dungeons & Dragons Film, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass sie einfach nur, in Anführungsstrichen, nur einen Fantasy-Film im Universum davon machen. Also, dass sie einfach nur sich die Elemente nehmen, ne, einen Baden, einen Berserker und was weiß ich, und halt eine Gruppe zusammenstellen, aber das ist eher so eine Standard-Fantasy-Nummer wird und gar nicht so viel mit dem Spiel zu tun hat. Mhm. Und ich wurde glücklicherweise, hat es sich ganz anders zugetragen in dem Film. Und damit werde ich jetzt mal ganz kurz auch sagen, bevor wir jetzt weiterreden, weil ich würde dich jetzt nämlich gleich fragen, welche Stellen du da ganz besonders im Kopf hast. Ich sage jetzt mal, für alle, die es noch nicht gemerkt haben, wir reden jetzt auch über den Inhalt des Films. Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilt werden wollt, dann solltet ihr jetzt vielleicht mal kurz Pause machen und später, wenn ihr den Film geguckt habt, hier einfach an der Stelle weiterhören.
Dann solltet ihr kurz Pause machen, in den nächsten Bus steigen, ins nächste Kino gehen, euch ein Ticket holen, 2 Stunden lang den Film gucken, dann den Podcast weiterlaufen
lassen. Genau, im Bus zurück nach Hause.
Ja, dann wisst ihr Bescheid.
Genau, das war jetzt die Spoilerwarnung für euch. Und jetzt können wir da reingehen. Was waren denn deine Momente des Films, wo du dachtest, genau so fühlt sich das an, wenn man am Tisch sitzt und spielt?
Das ist relativ am Anfang, die allererste Szene, wenn Edgin seine Geschichte erzählt, wie er da hingekommen ist und praktisch die ganze Zeit versucht, sich selbst Zeit zu kaufen. Und dann in dem Moment, wenn Jonathan kommt, okay, das ist tatsächlich etwas, was wahrscheinlich nie passieren würde in D&D, weil die SpielerInnen gar nicht sofort wissen, welcher NPC wichtig ist und so weiter. Aber allein diese Sache, okay, wir müssen jetzt irgendwie hier wegkommen, hinter uns ist ein Fenster, da ist ein Typ, der irgendwie fliegen kann, ich schnapp mir den und spring durchs Fenster.
Ja.
Und dann müssen halt alle würfeln, ob das klappt oder nicht. Das fand ich irgendwie einen sehr schönen Moment, aber es gibt so viele.
Ich würde sagen, ich würde sogar noch einen Schritt weiter nach vorne gehen und sagen, die Tatsache, dass wir am Anfang 2 der Hauptfiguren kennenlernen, die beide eine sehr tragische Backstory haben, die mit das ist ja auch so ein bisschen Meme, die wenigsten Dungeons & Dragons Charaktere, die von Spielern erstellt werden, haben nicht irgendwie so eine richtig epische Hero-Origin-Story.
Eltern sind tot.
Die Eltern oder die Ehefrau oder die Ehefrau und Kinder oder die ganze Familie oder das komplette Dorf. Und es ist immer, weil man sich es mit den falschen Leuten verscherzt hat oder weil man in der Situation war, wo man dann hintergangen wurde oder hier in diesem Fall halt, man hat als edler, nobler Mann einen Schwur geleistet und hat sich gegen die schlimmsten Magier, die man sich vorstellen kann, gewandt. Und die wollten dann Rache. Was ja später noch ein bisschen erweitert wird, was auch eine Sache ist, die in die D&D-Abenteuern passiert, dass Origin-Stories sich dann über die Zeit nochmal verändern, wenn man eine gute Idee hat, warum. Das fand ich schon, das war schon der erste Moment, wo ich dachte, das ist schon, die hitten da schon richtig den Nagel auf den Kopf. Schon
ja,
nur mit dem Anfang.
Ja, ich fand's auch, was ich sehr mochte, war, dass es, weil es wäre so einfach gewesen, das den ganzen Film in einer Taverne starten zu lassen.
Ja.
Das ist dieses typische.
Ja, die treffen sich, ja.
Ihr seid in einer Taverne. Und das zweittypische ist, ihr seid in einem Gefängnis. Aber damit war ich vollkommen fein.
Ja, wobei technisch gesehen die Gruppe sich ja vorher schon getroffen hat und schon vorher unterwegs war. Und
genau,
und zwei das davon. Im Grunde ist man ja mitten, man ist so in der zweiten Kampagne eines Abenteuers irgendwie so.
Genau. Und das fand ich auch irgendwie sehr clever gewählt. Also halt, dass sie sich nicht immer erst alle kennenlernen müssen, sondern es gab schon so einen großen Teil, der sich irgendwie kannte und das waren andere Abenteuer. Und selbst den Antagonisten des Films kannte man von früher und so. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Also generell die, ich fand so die Chemie und so wie die Charaktere in der Geschichte aufgebaut haben, das fand ich irgendwie sehr, sehr stimmig.
Ich fand's auch schön, dass sie, dass du halt, also wenn wir jetzt erstmal noch beim Anfang bleiben, dass du halt gleich in der ersten Szene wirst du direkt mit Leuten, die diesen ganz bestimmten Vibe von D&D widerspiegeln. Das ist halt dieses High Fantasy, ein bisschen kitschig, aber auch ein bisschen, also es ist halt nicht so ein Herr der Ringe Fantasy, sondern es ist halt so irgendwas zwischen Herr der Ringe und Warcraft, so ein Zwischending. Und du dann direkt mit einem richtig, richtig gut designten Halborg konfrontiert wirst, der aber voll seine Rolle spielt und genau sich so, so darstellt und dann direkt natürlich an die falsche Person. Ich weiß nicht, ich fand das sehr, sehr cool, dass sie das so gestartet haben, dass du direkt weißt, okay, sie ist die Person, die jetzt hier ihm richtig die Fresse poliert und dann weißt du direkt, wie es danach weitergeht, dass sie halt, sie ist halt der Barbar, sie ist halt die pure Kraft der Gruppe.
Ich hab einen richtigen Zwiespalt, was Holger angeht. Ich liebe Michelle Rodriguez. Ich find's richtig cute, wenn sie irgendwie auf Twitter auch erwähnt hat, dass sie früher in der Bronx D&D gespielt hat und jetzt so hyped ist, endlich Teil dieses Universums zu sein. Und ich fand's auch richtig cool. Ich liebe auch, wie Holger charakterisiert ist an sich, weil ich hatte am Anfang richtig viel Angst, weil ich habe ja ein Video gemacht, wo ich D&D Beyond, also auch von Dungeons & Dragons und Wizards of the Coast, die haben ja Charakterbögen erstellt zu den Figuren von Dungeons & Dragons, Ehre unter Dieben. Und ich habe das Ganze auf Deutsch übersetzt und habe dann so ein bisschen auf diese Charakterbögen reagiert. Und da steht auch drin, dass sie eine Person der wenigen Worte ist, dass sie halt ihre Muskeln sprechen lässt und dass sie halt lieber draufhaut und so. Und ich hatte schon richtig Angst, weil auch der Trailer und generell, wie alles geframed ist, erinnert halt so ein bisschen an Guardians of the Galaxy, auch sehr gewollt, sehr klar. Und ich hatte halt Angst, dass Holger einfach Drax ist.
Ja.
Aber was ich geliebt habe, und das haben zwar Holger und Drax gleich, weil beide sind softe Barbaren, was ich irgendwie gerne mag. Also auch Drax hat ja einen sehr, sehr weichen Kern. Nur, dass er halt dieses, ich verstehe keine Anspielungen und ich verstehe keinen Sarkasmus und so weiter. Das ist ja bei Holger gar nicht so, was ich ganz cool finde. Aber was ich halt liebe, und das hat ihren Charakter so perfekt zusammengefasst, war einfach dieses, ich leg sachte die Kartoffel zur Seite, ich guck den Typen an und dann breche ich ihm die Beine.
Ja.
Ohne zu schreien, ohne irgendwas. Und das ist halt so eine Sache, ich fand, das war ein so gutes, ich verstehe, wer Holger ist.
Ja.
Perfekt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es mehr davon gibt. Also wir erfahren später noch mal mehr von ihrer weichen Seite. Wir lernen ja auch ihren Ex-Ehemann kennen, gespielt von Bradley Cooper, was irgendwie sehr, sehr cute war. Und wir lernen auch kennen, wie sie mit der Tochter von Atkin umgeht, dass sie so eine neue Mutterfigur wird. Können wir später noch mal drauf eingehen. Aber ich wünschte, es gäbe halt diese explosiven Gewaltausbrüche viel, viel mehr. Also sie kämpft viel, aber dann kämpft sie elegant und geschickt. Und dann ist sie halt eine geschickte, elegante Barbarin. Aber es gibt halt nicht dieses, was mir noch gefehlt hätte, wäre, dass sie einen Typen durch die Wand haut oder dass sie,
oder
keine Ahnung, jemanden die Hand
spaltet. Und,
Wäre vielleicht ein bisschen krass gewesen, dass es The Legend of Vox Machina-Style jemanden in zwei
Ja.
Dings, aber jetzt
wollen wir nicht die Dawn of Vox Machina.
Da gibt's ja mehr als einmal passiert das.
Ja.
Aber das ist halt der Punkt, wo ich davon hätte ich mir halt so viel mehr gewünscht, weil ich mochte, also ich glaube, das nächste Mal, wenn ich einen Barbaren oder eine Barbarin spiele, will ich das genauso spielen, dieses ich bin ruhig, ich bin gelassen, aber wenn mir jemand ein bisschen zu nahe kommt, dann zack, verliert der irgendwas an Körperteilen.
Ich finde halt, für die generell fand ich, ist es ein sehr um jetzt mit Worten des Spiels zu gehen, es gab jetzt nicht so viele Encounter, die wirklich dahin geführt haben. Also so das Einzige, also ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht noch zwei, dreimal mehr wirklich so eine kleinen Kampfsituation gehabt hätten.
Mhm.
Als nur im Grunde, also technisch gesehen haben sie nicht so richtig gegen die Untoten gekämpft.
Genau,
das war halt nur der,
das haben sie verhindert.
Ja, beim Ende dann, beim Finale, das fand ich halt sehr cool, aber ich hätte mir ein bisschen mehr davon gewünscht, als nur so 30 Sekunden.
Kann ich verstehen, aber was ich halt total cool finde, gerade als jemand, der relativ viel spielt, hatte auch letztens mal meine Community was in der Richtung gefragt, der Satz rollt mal für Initiative. Ja. Bedeutet für so viele Leute, dass wir müssen jetzt kämpfen.
Ja.
Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Rollt für Initiative, packt die Waffen aus, stürmt los. Aber rollt für Initiative bedeutet nur, dass jetzt eine gewisse Reihenfolge stattfindet, wer wann was machen kann. Aber es zählt ja, und das steht auch in den Regelwerken und so weiter drin, es zählt ja auch unter anderem, dass du reden kannst als Aktion oder als Bonusaktion oder dass du halt versuchen kannst, irgendetwas anderes zu machen. Und kämpfen, das ist ein wichtiger Teil von D&D, gar keine Frage. Aber das Interessante gerade bei D&D ist ja, wenn du Dinge löst, ohne Leute in drei Teile zu spalten. Wir hatten letztens in meiner Kampagne, da hatten wir erst einen Bosskampf gehabt, sind dann so einen Vulkan runtergefallen, haben das irgendwie überlebt mit Glück. Und dann kam direkt ein Feuerelementar. Also so ein riesiges Feuer-Ifrit-mäßiges Ding aus Final Fantasy. Und wir waren halt schon alle angeschlagen und wir haben uns in der Gruppe angeguckt und waren so, wir beten dich an, Feuerelementar, bitte tu uns nichts. Und unser DM war halt nur so, ja, okay, wenn ihr ihn nicht angreift, wird er euch nicht angreifen, weil er euch halt für Insekten sieht, so, dann hat sich das jetzt auch gegessen. Und es hat funktioniert. Also es hat viel mit Überzeugungsarbeit und so Schauspiel zu tun gehabt, aber das ist halt das Coole. Nicht alles ist immer, also nicht jeder Konflikt ist.
Ja, das stimmt.
Ich finde, das hat der Film sehr gut gemacht. Ich fand auch die Idee, einen Heist-Film als allerersten Dungeons and Dragons-Film zu machen, war irgendwie clever. Und darf ich über die eine Sache reden, die mich wirklich verwundert hat?
Ja.
Weil, wenn wir jetzt nach den Trailern gehen, dann war es ja wirklich so, ich habe den falschen Leuten geholfen und jetzt muss ich das wieder gerade biegen und man sieht die ganze Zeit dieses Horn und man ist nur so, ah, okay, das muss er zurückklauen.
Ja.
Als im Film klar war, dass er erst versucht hat, einen Gegenstand zu klauen, also Edgin, Chris Pine, um seine tote Frau wiederzubeleben, damit seine Tochter nicht ohne Mutter aufwächst, das fand ich irgendwie schon ganz cool, dass das halt so was anderes war. Er hat es nicht irgendwie, weil auch im Charakterbogen stand halt drin, dass er versucht hat, seine Familie mit Diebstählen irgendwie halt über Wasser zu halten. Und ich dachte, ah, okay, darum geht's dann. Aber nein, es ging tatsächlich darum, eine Person wiederzuholen. Und dann fand ich es noch cooler, dass der eigentliche Heist im Film ist nur, ich will meine Tochter zurückkriegen von diesem Arschloch, dem ich vertraut habe.
Ja.
Also in dem Fall Hugh Grant.
Das stimmt, das war das eigentliche. Das war auch so, dass ich habe den letzten Trailer nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, den ersten gesehen, der ja noch nicht so viel gezeigt hat.
Ja.
Und ich habe tatsächlich, ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, vielleicht habe ich auch die Hälfte von dem Trailer wieder vergessen gehabt. Das ist ja schon ein bisschen her, es war ja irgendwann Anfang letzten Jahr oder Mitte letztes Jahr oder so, als der kam.
Teaser kam letztes Jahr und dann, glaube ich, gegen Winter kam der erste Trailer.
Ich habe, wirklich nur den Teaser gesehen. Und mein Gedanke war halt so, ich kann mir halt vorstellen, dass sie halt so super, super, klischee-mäßig in die Richtung gehen, dass sie halt so eine Heldenstory mit einem Drachen oder sowas machen. Also ich meine, es kommt ja nicht nur, es kommen zwei Drachen vor, Ich fand auch schön, dass es
anderthalb.
Anderthalb? Anderthalb. Rancor. Ja, gut, der eine war für 10 Sekunden da und ja. Theoretisch war es einer. Also, der eine war nicht so richtig fähig, ein Drache zu sein, und der andere war nur so für 10 Sekunden da.
Alter, hast du gerade Fumba-Chat beleidigt?
Ich würde sagen, ich finde es aber cool, dass sie dann auch den Weg gegangen sind, zu sagen, okay, ja, das sind halt zwei unterschiedliche. Das eine ist ein Black Dragon, das andere ist ein Red Dragon. Dass sie nicht einfach nur gesagt haben, ja, wir müssen das ein bisschen dumped down für die generelle Zuschauerschaft, das sind zwei feuerspuckende Drachen, sondern dass sie einfach gesagt haben, ja, das ist ein Black Gerade Dragon und der spuckt halt Säure.
Genau. Das fand ich so cool, dass Rancor halt Säure spuckt. Das fand ich irgendwie sehr, sehr cool gemacht.
Weil das war schon, als ich der Kopf von dem Drachen stand ja auf dem roten Teppich. Und ich bin dann noch mal hin, weil ich halt ein Foto davon machen wollte und mir das angucken wollte, weil ich hatte es vorher schon gesehen, dass sie sowas in der Art da haben. Und ich habe den so gesehen und dachte so, das ist also ein Black Dragon, der jetzt im Film vorkommt. Und ich meine, dass ich irgendwo einen Clip auch von dem dicken, übergewichtigen roten Drachen gesehen habe. Und ich dachte halt schon so, es wird so in die Richtung gehen, dass sie halt gegen einen Drachen dann antreten müssen und das so der Big Bad Guy ist oder sowas. Ja. Oder zum Big Bad Guy gehört. Und deswegen war ich dann tatsächlich sehr angenehm überrascht, dass es eigentlich nur, oder was heißt nur, aber dass es halt ihr alter Kumpane ist, der sich gegen sie gestellt hat. So, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und dass dann wieder das Ding kam, so eigentlich ist es nicht mal eher, sondern es ist die rote Zauberin wieder.
Ja, genau. Also ich fand es auch irgendwie ganz cool, dass das so eine erfolgreiche Kampagne gewesen ist, weil um jetzt direkt vom Anfang ans Ende zu springen, wie schlimm wäre es gewesen, wenn sie mit ihrem Plan erfolgreich ist, ihren alten Lichmeister da beschwört, Zastan, der tatsächlich auch sehr wichtig ist in der eigentlichen Geschichte von den Vergessenen Reichen, wenn sie den beschwört und dann müssen sie noch mal gegen den kämpfen.
Ja, genau, so, und nicht gegen sie, ja.
Deswegen, das ist eine Sache, und das ist jetzt gar nicht disrespektierlich gemeint oder so, aber ich bin halt so froh, dass das ein Film war, der sich halt nicht angefühlt hat wie der x-te Marvel-Film oder wie der x-te DC-Film, der schon irgendwo das Schema F mit drin hatte, dass man auch ganz viele Sachen so gesehen hat, aber das Gott sei Dank nicht so konsequent durchgezogen hat bis zum Schluss, sondern dass es halt immer noch Überraschungen gab.
Ja, also ich finde halt vor allem, es ist ein, gerade die Tatsache, dass es so diese Elemente von D&D dann doch eben, wie ich ja gerade schon meinte, sie hätten auch einfach nur einen Fantasy-Film machen können und halt Name-Drops von Sachen aus wie Neverwinter und Baldur's Gate haben sie ja auch genamedroppt. Gut, sie waren in Neverwinter, aber ne? Deepwater und so weiter und so fort, halt diese ganzen Sachen zu name-droppen einfach nur und dann halt zu sagen, okay, und das ist jetzt ein Paladin und das ist ein Bade und sie ist ein Halborg oder was weiß ich so. Das hätte man halt alles auch einfach nur so machen können und dann irgendeinen x-beliebigen Fantasy-Film machen können. Aber dass sie halt wirklich so viele Elemente, ich meine, direkt am Anfang hast du eine Situation, die in einem normalen Fantasy-Film so nicht passieren würde, aber mit einem, mit halt D&D im Hinterkopf halt total viel Sinn ergibt, dass halt, und das ist nicht, oder was heißt, es würde so passieren, aber es wäre so ein One-Off-Gag, dass Holger einfach eine 20 würfelt und das komplette Team von Wachen zerlegt mit einem Pflasterstein, während Ed nicht mal mit einem heruntergefallenen Schwert seine Fesseln lösen kann. Ich fand das fantastisch. Also, als sie am Anfang wirklich sehr draufgehauen hat und angefangen hat, so zwei, drei Leute umzuhauen, dachte ich schon, ah, okay, das ist eine lustige Referenz. Aber als diese Szene einfach nicht aufhörte und sie immer mehr Leute versemmelt hat und du immer mehr Versionen davon siehst, wie Ed versucht, nur diese zwei blöden Seile aufzuschneiden und dann am Ende halt wirklich mit einem Schwert es nicht hinbekommt, da war halt klar, okay, das ist so witzig. Einer eine 1, einer eine 20. So, das ist so gut jetzt schon. Und da war mir schon klar, dass es so im Rest des Films noch häufiger solche Situationen geben würde. Was mir auch sehr gut gefallen hat, was so Table-to-Screen-mäßig ist, dass der Paladin
Zeng Yender.
Genau, ich habe die Namen alle wieder vergessen. Ja, dass du sie alle schon mal so ein bisschen gesagt hast gerade.
Ja, ich habe halt die Charakterbögen komplett auf Deutsch übersetzt, deswegen, ich kann die auswendig. Da steht noch so lustiger Schmarrn drin, aber das finde ich so gut, das ist halt die Sache, wie du es auch gesagt hast, ich finde es halt so gut, dass sie halt nicht eine Sache vorgestellt haben und dann erstmal Vollstopp gemacht haben und gesagt haben, das hier ist Holger. Holger ist eine Barbarin. Sie kann in Rage verfallen. Ihre Axt ist eine Dunkelstahl-Axt und damit hat sie Resistenz gegen Blitzschaden. Weißt du, das ist halt so die Sache. Da bin ich so froh, dass sie das nicht gemacht haben. Weil es wäre so, oh nein, nobody cares.
Ich finde es halt so gut, dass der Paladin, was mir dann auch erst in der Situation mit dem Rätsel auf der Brücke bewusst wurde, dass der halt ein vom DM gespielter Charakter ist, der sie anleitet und dann dieses Ding kommt, ja, jeder ungerade, jeder fünfte Stein, das geht und so weiter und so fort.
Und dann jeder fünfte Stein und dann müssen wir ab der Hälfte wechseln. Genau. Und danach
ist also dieses unfassbar komplizierte Rätsel quasi aufzählt und das hört auch da wieder, es hört nicht auf und ich saß einfach nur da, das ist so witzig, als dann der Magier.
Simon Aumar.
Simon, genau. Das fand ich übrigens auch, dass er einfach Simon heißt.
aber es gab ja auch ganz andere. Der Kanzler heißt ja Jonathan.
Also ich, ja genau, aber ich finde das so lustig, wenn du irgendwie so Umbra der Schlechter und irgendwie so ganz viele Fantasy-Namen hast in der Runde und einer heißt einfach nur, vorhin habe ich was gelesen, der hieß Max Damage.
Ja,
das fand ich auch sehr gut. ich fand das so schön, dass halt diese lange Erklärung kommt und dieses komplexe Rätsel und Simon dann halt einfach direkt auf den ersten Stein tritt und die ganze Brücke zusammenfällt und dann einfach diesen sehr, sehr langen, enttäuschten Blick bekommt. Und als dieser Blick passierte, dachte ich so, das ist der Dungeon Master, der gerade den Spieler anguckt. Das ist der Dungeon Master, dessen komplettes, cooles, lang ausgedachtes Rätsel gerade von einem Spieler komplett ausgehebelt wurde.
Was ich auch so gut finde, und das ist in der exakt selben Szene, ist, dass wenn Holger dann anfängt, ja, okay, was habt ihr in euren Taschen? Ich hab ein Seil, ich kann meine Axt rüberschmeißen und dann bleibt ihr da drin hängen und dann können wir uns rüberhangeln. Ungelogen, wir hatten diese Situation, wir spielen jetzt seit einem Jahr, also ich mit meiner Truppe, wo ich selbst spiele, wir hatten diese Situation, dass wir versucht haben, eine Leiter oder ein Seil oder halt irgendwie mit einem Seil eine Leiter zu bauen. Ungelogen 20 Mal oder so, keine Ahnung, weil das ist immer der erste Gedanke. Okay, was habe ich dabei, was kann ich werfen und wenn ich das da dran packe, dann mache ich das so und so. Aber weißt du, was auch der Dungeon Meister ist, by the way? Der Dungeon Meister ist Zenk, da stimme ich dir hundertprozentig zu, auch mit dem enttäuschten Blick. Der Dungeon Meister ist aber auch derjenige, der dann sagt, ja, Simon, wirf bitte mal auf Wahrnehmung. Okay, du hast eine 18 gewürfelt, du siehst, während Holger anfängt, ihre Sachen auszupacken, einen Stab. Du erkennst ihn wieder als den, wie haben sie es im Deutschen
Hüben
genannt?
Drüben.
Hüben drüben Stab. Du erkennst ihn als Hüben drüben Stab wieder. Du weißt, was dieser Stab macht. Weil, aber nachdem ihr mein Rätsel gefickt habt, hier ist die Lösung.
Ich wollte gerade sagen, existiert dieser Stab? Weil das klingt für mich nach einer Homebrew-Waffe von einem Spieler, der Portal
gespielt hat. Das ist halt die Portal-Gun,
ja.
Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe nicht alle magischen Gegenstände im Kopf.
Wieso? Hallo? Hüben. Es gibt auf jeden Fall ein Kinderbuch, das so heißt.
Teleportation Staff, vielleicht Teleportation Staff. D&D? Ich weiß nämlich nicht, wie es. Staff of Teleportation gibt es. Sind das mit den 405 Metern wahrscheinlich dann, ne? Weil das ist auch eine Sache, die ich halt so liebe. Warte mal. Wiegt so viel, nobody cares. Oh, die meisten Direct-Dings haben auch keine Twisted Staff of Teleportation Unearthed Arcana. Das könnte es sein. Das sieht doch
gut aus. Ja, Twisted passt auch zum Look, den sie hatten.
Ja. Hier steht nichts mit der Reichweite. Leider. Nee, steht leider nicht mit drin mit der Reichweite. Aber das fand ich auch so was Schönes. Das war halt so ein schönes Callback zum eigentlichen Spiel, dass er dann sagt, ja, dieser Stab kann Portale in der Entfernung von 405 Metern schießen, solange ich sie sehen kann. Ja. Und jemand ist nur so, ja, das ist sehr spezifisch.
Ja, ja.
Aber das ist halt das Problem, sonst funktioniert das Spiel nicht, wenn man nicht so super spezifisch ist.
Muss halt balanced sein. Auch die Geschichte mit, das fand ich übrigens auch schön, dass sie direkt am Anfang gesagt haben, dass er auf den Helm attuned sein muss. Das ist halt auch so ein Kernelement für magische Items in dem Spiel und so. Es sind so viele Sachen drin, die einfach gerade, wo du halt merkst, die Leute, die das Skript geschrieben haben und den Film produziert haben, kennen das Spiel und haben es gespielt und sind nicht einfach nur Leute, die halt sagen, ah ja, Dungeons and Dragons ist cool, lass doch mal da jetzt was draus machen, weil die wollen eh, die haben jetzt ja eh in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr Boost noch gekriegt, was die Popularität angeht.
Ja, klar, allein durch die ganze Pandemie, so viele Leute haben gesagt, eben, ja, komm, ja. Jetzt ist das, die Zeit.
By the way, ich bin richtig, also ich war ein bisschen überrascht, das habe ich dir auch nach dem Film schon gesagt, ein bisschen überrascht, dass man weder irgendwo in einer kleinen Rolle Joe Manganiello irgendwo hatte, weil der ja oder auch wirklich eng mit denen zusammenarbeitet, oder irgendwen von Vox Machina oder Dimension 20.
Es kann sehr gut sein, dass Matthew irgendwen spricht, aber ich weiß es halt nicht.
Oh ja, das könnte sein.
Wir haben halt die deutsche Synchro gesehen.
Ja.
Eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen, weil du ja auch gerade gesagt hast, man merkt, dass da Leute dahinter standen, die halt das Spiel lieben, die Rule of Cool lieben. Also, falls ihr jetzt Hardcore irgendwie nur nach Regeln geht, es gibt Dinge, die werden in diesem Film keinen Sinn machen, aber das ist okay. Dafür sieht es cool aus. Aber wer auch dieses Spiel, also das Spiel liebt und daran gearbeitet hat, und da würde ich ganz gerne an dieser Stelle ein kleines Shoutout machen, die deutsche Synchro war extrem gut. Also viele Sachen waren richtig gut übersetzt. Ich finde, es hat, also bis jetzt, ja, Hüben drüben Stab, da kann man drüber streiten, oder auch hier Underdark, sie haben alle Städte übersetzt, nur nicht das Unterreich. Kann man drüber streiten, aber generell war das eine, allein solche Sachen wie, dass sie Attunement mit Einstimmen übersetzt haben oder halt wirklich die ganzen sonst sehr gängigen Namen, also Niewinter ist einfach der gängige deutsche Name. Ich mag Nimmerwinter selber mehr, aber das ist egal. Auf jeden Fall ein Riesen-Shoutout, ein Riesen-Kompliment an die Synchro-Regie und den Drehbuchautoren Christian Zeiger, der unter anderem bei den Dice Actors mitspielt. Also, falls ihr jemanden sehen wollt, der D&D spielt und sogar praktisch für die deutsche Synchro gearbeitet hat, dann guckt euch Dice Actors an.
Ja, die habe ich auch. Die waren ja auch alle da. Oder ich weiß nicht, ob alle da waren, aber es waren auf jeden Fall
gefühlt alle. Also, eventuell habe ich einen übersehen. Oh ja.
Da habe ich auch kurz Hallo gesagt, weil ich kenne ja die Rieke, eben weil sie die Regie geführt hat, als ich für Neverwinter gesprochen habe.
Und so schließt sich der Kreis.
Genau. ja, also ich habe gerade noch mal geguckt, angeblich sind vor allem Ashley Johnson mit dabei als Sprecherin. Mhm. Und ich weiß aber nicht, wie man den Namen ausspricht. Taliesin?
Jeffy Taliesin, ja. Jeffy Taliesin.
Taliesin Jeffy? Jeffy Taliesin?
Ja.
Vor- und ist der Nachname.
Oh, jetzt bin ich selbst verwirrt.
Weil hier steht Taliesin Jeffy.
Ja, dann, okay.
Yeah,
bitte, liebe Critter, haut uns nicht den Kopf auf.
Ja. Ich, wenn ich über sie spreche, spreche ich auch meistens mit den Namen der Figuren sie an. Ja, der Artikel ist schon ein bisschen älter, aber angeblich sind die beiden im Film, ich nehme an, als Sprechrollen.
Ja, das kann sehr gut sein. Aber da wäre es echt schön gewesen, selbst wenn es jetzt nur gewesen wäre, ja, das ist Matthew Mercer unter dem Dragonborn-Kostüm. Ja. Wäre es halt irgendwie cool gewesen.
Ja.
Noch eine Sache, die ich echt geliebt habe. Erstens, sie haben Drachenblütige gezeigt, mein absolutes Lieblingszeug. Darüber war ich sehr, sehr happy. Sie haben aber sogar auch sowas mehrere. Abgefahrenes, ja, sie haben sogar aber sowas Abgefahrenes gezeigt wie Kenku oder Tabaxen und lauter solche Sachen. Und sie haben das alles nicht mit sehr weirden CGI gemacht, sondern haben sich tatsächlich getraut, das alles praktisch zu machen.
Praktisch mit leichten Touch-ups hier und da. Aber das fand ich auch richtig gut.
Ja, aber die Tabaxen waren, glaube ich, einfach nur ein Furry-Suit.
Ja, also auch die Dragonborns waren einfach nur sehr viel Latex und Animatronics, aber manche, ich glaube, das Einzige, was Full CGI war, oder die einzigen zwei Sachen, die Full CGI waren, war die Illusionsbestie?
Täuschungsbestie.
Und die Mimik.
Ja, klar.
Ja.
Genau.
Aber ich fand's auch geil, dass du vorher schon so ein Mimik, so eine Zunge
gesehen
bei den Muscheln gesehen hast.
Das fand ich
so cool.
Da war ich auch instant so, oh, Mimik!
Ja, das fand ich richtig, richtig nice. Und was ich übrigens auch sehr lustig fand, ich habe, wie gesagt, ich habe mich nicht sonderlich viel vorher damit beschäftigt, weil ich halt, also mit was im Film passiert und mit Trailern und was weiß ich, weil ich halt einfach so dann reingehen wollte. Und ich fand es sehr cool, dass ich habe vor einer Woche oder so habe ich gesagt, ich frage mich, wen Gronkh spielt. Ich will jetzt aber nicht nachgucken. Aber ich vermute die Stimme von einem Drachen oder einem Dragonborn. Und ich weiß nicht, warum warum das für mich so klar war. Aber im Endeffekt war es so. So, er hat Dragonborn gesprochen.
Er hat den Kanzler Dragonborn am Anfang gesprochen.
Ja, genau.
Ja, das war auch sehr, sehr cool. Also war eine kleine Rolle, leider, ist nicht lange.
Ja.
Aber ja, hat funktioniert.
Wer spricht den denn im Englischen?
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Rick Cavanian hat ja die fünf Leichen gesprochen im Deutschen. Und ich glaube, im Englischen sind das aber fünf verschiedene Leute. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Das war übrigens auch sowas sehr Schönes. Also das wäre so eine sehr gute D&D-Moment-Geschichte gewesen, wenn diese Leichen wieder, also beschworen werden von Simon und ihnen dann fünf Fragen gestellt werden dürfen. Und ich kann mir einfach vorstellen, wie dieser Tisch da sitzt und sagt so, okay, das war unsere vierte Frage, oder? Und dann sagt der DM, ja, ihr habt noch drei.
Das genau das würde ich, ich spiele es am Samstag wieder, genau so würde ich das auch machen. Das ist so das ist auch so dieses Ding, wenn jemand versteckt ist und sie müssen flüstern, aber sie flüstern nicht.
Ja.
Und das lasse ich so für kurz lasse ich es durchgehen, aber wenn dann nicht drauf gehört wird, dann bin ich auch so, dass ich dann sage, ja, okay, das hast du jetzt laut gesagt, du wirst jetzt du wirst jetzt erkannt oder sie gucken sich nach dir um oder irgend sowas. Ich hatte sogar tatsächlich sowas Ähnliches. Wie gesagt, das ist ein Star Wars Pen and Paper. Das ist natürlich, im Star Wars Universum ist es jetzt schwierig zu sagen, es ist eine Homebrew-Welt, weil es ist es nicht wirklich, es ist das Star Wars Universum. Aber das, was passiert und die Lore, die wie ich da aufbaue, ist komplett erfunden und weg von dem eigentlichen Star Wars Kanon. Das Einzige, was ich quasi übernehme, sind halt Welten und Konzepte, wie die Macht funktioniert und Druiden und so weiter und so fort, das Imperium.
Genau, aber so funktioniert ja zum Beispiel Homebrew in D&D.
Genau. Und ich habe halt so ein Element genommen aus Star Wars Rebels, Zeitreisen im Star Wars-Universum sind möglich. Das ist Kanon. Und ich habe das halt ein Stück weiter getrieben und habe ein paar Legends-Sachen dazu genommen und was Eigenes erfunden, dass halt die Figuren die Möglichkeit haben, wenn sie es können, was sie aktuell noch nicht so gezielt können, aber langsam lernen, durch Raum und Zeit zu reisen mit einem bestimmten Artefakt, was sie gefunden haben. Und zwei von denen sind machtfähig, was interessant ist, weil es gibt verschiedene Regeldinger da auch, wie auch bei D&D, verschiedene Regelwerke. Und da ist es so, dass es nicht verschiedene Editions gibt, sondern verschiedene wirklich Unterspiele, die eigene Regeln haben. Und das, was wir spielen, hat eigentlich keine machtfähigen. Und deswegen habe ich die Machtnutzung auf eine andere Statistik gelegt. Und sie haben keine speziellen Machtfähigkeiten, sondern einfach nur die Macht. Und können halt machen, was man so kennt, was man mit der Macht machen kann. So ein bisschen wie Rey in Episode 7. Einfach so, ich habe mal gehört, man kann Leute überreden, dann mache ich das jetzt auch. Und da war es nämlich auch zum Beispiel so, dass sie halt immer und überall die Macht genutzt haben und halt nicht darauf geachtet haben, dass irgendwie Darth Vader zwei Räume weiter ist. Und der dann natürlich darauf angesprungen ist, wenn jemand die Macht genutzt hat. Und ich liebe sowas, wenn du solche Konsequenzen hast, weil Spieler eine Sache machen, weil sie nicht 100% über die Situation nachdenken. Und das hast du halt in dem Film nicht nur bei den Sachen mit den Fragen, sondern halt auch an anderen Stellen immer mal wieder so undurchdachte, vorschnelle Handlungen, die dann halt auf die eine oder andere Art und Weise bestraft werden. Das finde ich ziemlich cool.
Ja, und dass es einfach sehr, sehr konsequent ist. Ich muss auch sagen, bei der Totensprechen-Szene fand ich es da halt so cool. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch wieder weiß, weil ich diese Charakterbögen halt mir wirklich studiert habe. Mit Totensprechen ist ein Zauber des dritten Grades, wenn ich mich nicht recht erinnere. Was bedeutet, dass du ihn, je nachdem, wie viele Zauberplätze du auf dem dritten Grad hast, nur so oft pro Tag einsetzen kannst.
Ja.
Und fünfmal ist relativ viel.
Foreshadowing gewesen, dass Simon gar nicht so schlecht ist,
wie nicht er nur, denkt. Ja, beziehungsweise, dass er halt Hilfsmittel braucht, um die Sachen zu machen. Und das ist halt so lustig, weil er hat dieses Totenzeichen, diese Münze.
Ja.
Und die scheint es ihm, das steht auch so im Charakterbogen drinne, die erlaubt es ihm tatsächlich, mit Toten sprechen als Zaubertrick zu casten und nicht als Zaubergrad-Zauber, was bedeutet, er darf das so oft machen, wie er lustig ist.
Ah, das finde ich cool.
Ja, es sind so viele kleine Touch-Ups. Yeah. Es ist auch so, es gibt diesen einen Heist-Moment, wenn Doric, die Druidin, die sich in einen Owlbear verwandeln, Eulenbären verwandeln kann. Internet beruhigt dich, das ist jetzt auch mittlerweile Regel. Die Wizards of the Coast hat das jetzt eingeführt, dass das machbar ist. Und außerdem Homebrew-Leute. aber da steht zum Beispiel auch drin, weil ich weiß nicht hundertprozentig, wie oft Druiden sich am Tag verwandeln können. Auf jeden Fall hat das auch was mit dem Level zu tun. Ich müsste das jetzt nachschlagen, aber ich glaube, es ist halt nicht so häufig eigentlich. Und es gibt ja diese Heißszene, wo sie sich so ganz oft verwandelt und dann vor der roten Magier abhaut. Ich habe halt nachgezählt, sie macht das 5-mal. Und in ihrem Charakterbogen steht drin, dass sie sich 5-mal am Tag verwandeln kann.
Nice.
Das sind halt so Mini-Details, weißt du? Aber ich finde das so cool.
Also das ist auf jeden Fall eine große Sache bei dem Film, ist, dass halt auf Details sehr geachtet wurde. Und die auch akkurat, im gröbsten Sinne akkurat sind. Die sind jetzt vielleicht nicht nach 100% nach allen Regeln, die man im Regelwerk findet. Aber wie du schon sagst, Homebrew ist ja auch noch eine Alternative, die man Homebrew da sieht.
Und außerdem ist es ja auch, dass die Charaktere einfach sehr, sehr spezifische Charaktere sind. Also in den Charakterbögen machen die zum Beispiel Schaden mit ihrer Waffe, den nur sie anrichten können. Also es steht sogar extra so drin, das ist wie so ein eigenes kleines Regelwerk geworden, wo halt drin steht, ja, Forge Fitzwilliam, gespielt von Hugh Grant, der hat eine schwere Armbrust und die macht Giftschaden. Aber die macht auch nur Giftschaden, wenn er sie führt. Wenn jemand anderes diese Armbrust nimmt, dann ist das halt nicht mehr so. Und das finde ich halt irgendwie so cool, weil das macht diese Charaktere auch noch mal einen Tacken besonderer. Besonders.
Ja. Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich hatte vorher schon sehr Bock und ich hatte auch schon, hatte ich dir vorher auch schon geschrieben, so dass ich halt schon geplant hatte, mit ein paar Leuten zu spielen. Und das ist ganz lustig, weil wie wir vorhin schon gesagt haben, es hat halt jetzt auch so ein bisschen wieder Popularität gewonnen. Das heißt, mehr Leute hören davon und kriegen davon mit. Und haben dann vielleicht Bock zu spielen, aber finden dann niemanden oder fangen dann nicht an, mal Freunde zu fragen, hey, wollen wir spielen? Dabei ist es, man muss ja nicht mal die 40 Euro, die 43 Euro Bücher kaufen. Soweit ich weiß, das Grundregelwerk ist ja sowieso auf D&D Beyond, oder?
Genau, das kann man einfach so holen.
Also so einfach man kann eigentlich einmal auf D&D Beyond gehen, sich einen Charakter erstellen und einfach anfangen zu spielen. Und das muss man ja nicht mal physisch machen, wenn die Freunde jetzt nicht immer Zeit haben, irgendwo hinzukommen, sich zu treffen.
Man kann meine meisten Session finden alle tatsächlich online statt.
Ja.
Und dazu habe ich ein Video gemacht, wie man online ganz bequem spielen kann.
Ja, also geht doch mal auf Tommys Kanal und guckt euch das an. Aber auch generell, also auch was ich so, es gibt ja auch den Tabletop Simulator, den ja einige benutzen dafür. Und sowas. Also es ist gar nicht so schwer, wirklich da einzusteigen, auch wenn es am Anfang ein bisschen so erschlagend wirkt, das Spiel selbst. Weil man halt so ein bisschen Angst vielleicht davor hat. Aber das sind aber sehr viele Regeln und dickes Regelwerk und sowas. Aber dafür gibt es ja, das ist ja ein Nachschlagewerk. Das ist ja nicht, dass du die alle auswendig lernen musst. Sondern das ist ja genau dafür da, dass du das dann nachschlagen kannst. Was ich jetzt halt zum Beispiel auch, wie gesagt, hatte, ich habe auf der Premiere so ein paar Leute vorher und nachher getroffen, mit denen geredet. Auch ganz witzig, kurz vor, ich weiß nicht, wie lange du vorher schon da warst, aber der Jay von Jay und Aria, den ich ja jetzt so grob ein bisschen kenne seit letztem Jahr, hat im Interview gesagt, so er sucht die ganze Zeit jemanden, mit dem er spielen kann, aber irgendwie hat nie jemand Zeit von den Leuten, mit denen er so in Kontakt ist, weil die alle so super busy sind. Und dann habe ich ihm einfach mal geschrieben, ob er denn Lust hat. Und jetzt im Mai werde ich jetzt sehr wahrscheinlich mit Jay und noch ein paar anderen Leuten so aus meinem Freundeskreis dann eine Gruppe machen und mit denen Dungeons & Dragons spielen.
Ey, voll cool. Also, falls ihr noch einen DM oder Spieler braucht, sagt auf jeden Fall Bescheid. Ich finde halt da immer wieder so lustig, dass halt so viele Leute sagen, ja, sie haben Angst, dass sie halt nicht genügend Zeit finden oder es ist so schwierig, so Leute zu finden. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man dieses Stigmata hat mit von wegen, ey, D&D spielst du Jahre. Es gibt eine Gruppe, die hat jetzt 40 Jahre lang D&D gespielt. Du wirst nie damit aufhören. Wo ich mir denke, ja, aber macht eine Mini-Kampagne. Ich habe jetzt vor kurzem mit Freunden, hier Mick, Costa, die kennt man ja auch, Dark Victory und Costas, mit denen habe ich eine Mini-Kampagne angefangen, habe gesagt, so, 4 Sessions, ich habe eine grobe Idee, die basiert ein bisschen auf dem Spiel Werwolf, it's gonna be fun. und die haben gesagt, alles klar, wollen wir machen, wir wollten das eh mal probieren, auch wegen Dice Actors, weil die die hören. Und jetzt spielen wir gerade die, ich hab's Epilog-Kampagne getauft, weil sie so Bock hatten, diese Charaktere weiterzuspielen. Und es ist halt eine so eine kleinere Hürde, eine Einstiegshürde, wenn man sagt, hey, wir spielen nur 2 Sessions, wir spielen 3 Sessions, wir spielen 4 Sessions, weil es so ein Ende hat und man weiß auch irgendwann, es wäre dann vorbei und die Geschichte ist zu Ende erzählt. Man muss halt, glaube ich, D&D auch, also auch wenn es ein Riesending ist und sau viel umfasst und Drittanbieterwerke und offizielle Werke und riesige Kampagnen. Man kann das auch kleiner spielen. Also wie gesagt, deswegen bin ich ja so ein Riesenfan von diesen One-on-One-One-Shots, weil es muss nicht gleich hier jede Woche Sonntag 14 bis 18 Uhr und wenn man es einmal verpasst, ist scheiße. Das muss es nicht sein.
Das muss man ja mal überlegen. Das ist ja auch in Anführungsstrichen nur ein Hobby. Und es ist jetzt nicht so, wenn du dir jetzt als Hobby wenn du irgendetwas anderes dir als Hobby suchst, fängst du ja jetzt auch nicht ab nächste Woche damit an, das definitiv jeden Tag immer zu tun. Sondern man hat halt erstmal so einen kleinen, seichten Einstieg und guckt dann halt weiter. Und das Gleiche geht bei D&D. Und das ist ja auch das, niemand muss das für immer spielen. Vor allem, wenn man vielleicht merkt, das ist vielleicht doch nichts für mich oder so. Man kann in der Gruppe, wenn man in der Gruppe ist, auch einfach sagen, okay, ich kann es halt nicht mehr. Oder es ist dann doch nichts für mich. Und dann findet der Charakter halt in einem Abenteuer dann ein bedeutsames Ende. Oder man ist vielleicht auch mal nicht dabei. Zum Beispiel bei jetzt beim Star Wars-Ding war es ein paar Mal so, ich hatte es vorhin vor dem Stream schon gesagt, wir schaffen es leider nicht so oft, das zu spielen. Wie ich persönlich das gerne eigentlich spielen wollen würde. Ich hätte richtig Bock, wöchentlich oder alle 2 Wochen oder so das zu machen, aber so oft funktioniert das mit der Gruppe nicht, weil wir alle sehr müde und ausgebrannte Menschen sind, die nicht immer so socially, wo die Sozialbatterie nicht immer aufgeladen ist.
Ich wollte gerade sagen, an alle Leute, die das hier denken, das ist Traumberuf und so weiter, vergisst es, Social Media frisst euch auf.
Ja, ja, genau, eben. Und da ist es halt auch so, dass mal auch ganz kurzfristig Paul nicht mitmachen konnte, weil es ihm einfach nicht so gut ging. Und wir gesagt haben, alles klar, dann da war es perfekt, weil er einen Druiden spielt, habe ich halt einfach einen EMP-Blast quasi über ihn auswirken lassen, der ihn halt ausgestellt hat für dieses eine Abenteuer. Und dann konnten die anderen, das war das war sehr schön, das ist zweimal passiert. Das erste Mal war er ausgeschaltet, deaktiviert, hatte aber noch das Datapad mit der Karte der Stadt und allem, Informationen und Zugangscodes und sowas in der Hand und war halt frozen. Und statt einen Stärkewurf oder irgendwas zu machen, um dieses Datapad aus seiner Hand zu kriegen, haben die sich einfach spontan entschieden, ihm die Hand abzuschneiden. Obwohl sie wussten, dass er beim nächsten Spiel wieder dabei ist. Dann hat er beim nächsten Abenteuer die ganze Zeit damit verbringen müssen, irgendwie das hinzukriegen, eine neue Hand zu kriegen, hat dann richtig gut gewürfelt und hat sich entschieden, also er hat einen kritischen Erfolg gewürfelt auf Mechanik und hat dann, ich habe ihm dann die berühmte Frage gespielt, wie willst du es machen? Und er hat sich so einen Cyberpunk-Arm, aber statt mit einer Klinge, mit so einer Laserklinge quasi gebaut. Und hat das halt richtig und hat das jetzt als extra Waffe. Seine Hand ist quasi eine eigene Waffe. Und dann, als er dann kurzfristig nicht konnte, habe ich halt gesagt, ja, es gab noch Nachwirkungen. Seine Schaltkreise haben immer noch so ein paar manchmal Aussetzer. Und als sie sind dann mit dem Schiff gecrashed am Ende der Kampagne vorher. und habe gesagt, ja, der Stoß, der Aufschlag hat ihn wieder abgeschaltet und ihr wisst nicht, ihr habt keine Zeit und ihr wisst auch nicht, wie ihr ihn jetzt wieder reaktivieren sollt, also müsst ihr ihn jetzt zurücklassen. Und dann wollten sie ihn verstecken, weil das halt, das ganze Schiff war aufgerissen und wenn da irgendwelche Feinde reingekommen, hätten sie ihn direkt gesehen. Mhm. Also haben sie ihn versteckt im Lagerraum und um ihn dahin zu hieven, hat der stärkste Charakter, der da mitgespielt hat, sehr, sehr hoher Stärkewert, also quasi ein Barbar, auch sehr gut geworfen und ihm dadurch beide Arme abgerissen. Und das ist jetzt so ein Running Gag, dass immer, wenn irgendwas, wenn Paul mal keine Zeit hat oder so, muss eins seiner Gliedmaßen abgetrennt werden auf irgendeine Art und Weise.
Aber hey, Star Wars.
Ja, das so gehört auch. So. Ja, eben. Und das ist es halt. Also man, und wie gesagt, wir haben halt, wir spielen seit einem Jahr, wir haben jetzt vielleicht 5 oder 6 Mal gespielt. Mhm. Wir hatten dazwischen ein halbes Jahr Pause, weil wir wirklich alle keine Zeit oder Energie hatten, das zu machen. Also man muss nicht, auch wenn es cool ist, ich persönlich würde es gerne häufiger machen, aber man muss halt auch nicht dann jede Woche oder jede zweite Woche das machen. So, ich glaube, wenn man anpeilt einmal im Monat, ist das schon
gut, schon definitiv
gut und durch, also da kann man schon viel machen. So.
Ja, total. Ich finde auch, also wie gesagt, die Erwartungen müssen halt nicht so extrem sein. Ich sag auch immer wieder, hey, wenn ihr Critical Role guckt und dann sagt, hey, ich will genau das, euer Spiel wird niemals so sein wie Critical Role, weil es halt euer Spiel ist und nicht deren Spiel. Und das ist halt auch die Sache, wenn man jetzt Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben guckt, finde ich, es ist wirklich so, als würde sich so eine Session sehr actiongeladen so vor dir ausbreiten. Und gerade wenn du halt mehr von der Materie verstehst, siehst du praktisch die Würfel und die Züge dahinter. Und dein Spiel kann so sein. Aber es kann auch ganz, ganz anders sein. Und es ist dann trotzdem genial und toll. Und man erlebt seine Geschichte.
Genau. Und du musst auch, also man muss auch nicht davon, also das ist halt genau das Schöne daran ist ja, gerade wenn es keine vorgefertigte Kampagne ist, ist das Schöne ja, dass du auch alle Freiheiten der Welt hast. So, also es kommt natürlich immer darauf an, wie viel dir jetzt der DM zulässt und durchgehen lässt. Aber technisch gesehen hast du halt alle möglichen Freiheiten der Welt und du kannst es halt so spielen, wie du willst. Und meiner Meinung nach, und das habe ich auch schon in den Instagram-Stories und bei Livestreams und was weiß ich, haben viele Leute, die auch schon mehr sowas gespielt haben, immer wieder bestätigt, so dass das Beste, was du machen kannst, auch wenn du einen Spielleiter hast oder vielleicht einfach einer sein willst, das Beste, was du eigentlich machen kannst, ist halt dafür zu sorgen, dass alle Spaß haben und nicht zu forcieren, dass etwas passiert, wie es unbedingt passieren muss. Und gerade wenn man zum Beispiel sowas wie Critical Role oder bei den Rocket Beans Spitze Stifte guckt, sieht man das auch immer wieder, dass halt irgendjemand macht irgendeinen Unsinn und das derailt einfach die kompletten Pläne des Spieleleiters und er muss dann sich was einfallen lassen und dann geht's halt in eine ganz andere Richtung, aber trotzdem haben alle Spaß. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur im deutschen Raum sich das anguckt, dann ist man vielleicht auch ein bisschen intimidated davon, dass es potenziell dann 9 Stunden lang gehen muss oder so. Aber man kann auch nur 1,5 Stunden oder 2 Stunden spielen und dann Pause machen, aufhören, nächstes Mal weiterspielen. Also man muss jetzt auch nicht jede Woche den kompletten Samstag dafür einplanen.
Ja, genau. Und also was ich auch ganz, ganz wichtig finde, und das sieht man halt bei so vielen Leuten nicht, die spielen, wie in einer guten Beziehung ist Kommunikation super wichtig.
Ja.
Ich habe 2 Videos gemacht, wo es ein bisschen darum geht, was der DM von seinen SpielerInnen möchte und was die SpielerInnen von ihrem DM wollen, so praktisch einmal weiß Wasser. Und da war halt auch so ein bisschen der Konsens am Ende des Tages so, ja, Kommunikation ist halt super wichtig. Wenn ihr nicht redet, dann kann niemand eure Gedanken lesen.
Ja.
Und das ist halt also auch ein gutes Beispiel. In meiner Kampagne, die ich jetzt spiele seit einem Jahr, habe ich meinem DM irgendwann mal gesagt, ja, ich will irgendwie eine Waffe, die so ein bisschen meinen Charakter besser widerspiegelt. Und ich habe den halt irgendwie auf Song Wukong basieren lassen, also hier Journey to the West. Ja. Ist halt so ein Drunken Monk. Das passt irgendwie alles ganz gut. Ist halt ein Drachenblütiger, deswegen war Feuer halt irgendwie super wichtig. Und ich habe ihm halt gesagt, ich habe eine Idee, könnte ich das schmieden lassen? Und er hat gemeint, ja, wenn du beim Schmieden bist, wenn du bei einem Schmied bist, das würde dich so und so viel kosten, nur damit du es weißt, und das würde dann so und so lange dauern. Da habe ich gesagt, alles klar. Und dann ist unsere Kampagne aber so ins Tempo geraten, dass ich nie wieder die Zeit hatte, zu einem Schmied zu gehen und das in den Auftrag zu geben. Und er hat aber diese Idee nie vergessen und hat dann diese Waffe, die ich unbedingt wollte, diesen Kampfstab, der praktisch Feuerzauber wirken kann, mir als am Ende eines Dungeons gegeben und hat das als Teil meiner Hintergrundgeschichte werden lassen, dass das ein Relikt meiner Familie ist, die ich die ganze Zeit gesucht habe.
Ja, und das habe ich halt tatsächlich genau so mit einer Freundin von mir gemacht. Aber ja, jetzt ist mal fertig, dann erzähle ich.
Ja, und das ist halt das Schöne, wo ich halt gedacht habe, okay, hätte ich halt nie mit ihm gesprochen, hätte ich nie so meine Bedürfnisse für diesen Charakter geäußert, dann wäre dieser Moment nie zustande gekommen. Und ich bin jetzt zum Beispiel, also dadurch, dass das passiert ist, bin ich an einem Punkt, wo ich sage, mein Charakter hat das Wichtigste für seine Geschichte schon zu Ende erzählt. Er hat einen Plan, was er machen wollen würde, wenn er das bis zum Schluss überlebt. Das habe ich ihm mittlerweile auch schon erzählt, dass ich halt gesagt habe, hey, sollte mein Charakter alles überleben, was sehr unwahrscheinlich ist, weil ich der einzige Angreifer in unserer Truppe bin. Also bin ich sowieso immer der Erste, der irgendwie flach liegt. Aber sollte er das überleben, das und das würde er gerne machen. Aber wenn nicht, habe ich durch diesen Moment mit diesem Stab und dieser ganzen Geschichte sozusagen was von meinem DM bekommen, womit ich am Anfang, als ich D&D gespielt habe, nie gerechnet hat. Ich bin total cool damit, wenn mein Charakter stirbt.
Ja.
Weil ich einfach weiß, okay, ich habe seinen Arc schon gehabt. Und das ist so wichtig. Deswegen, also egal wie hoch eure Erwartungen sind, redet einfach.
Und das Schöne ist ja, wenn man stirbt, ist man ja in D&D auch nicht unbedingt sofort. Also, das ist ja im Film auch so ein schöner Punkt, dass sie noch mal nachdem sie sagen, ja, die Frau wurde erstochen, was für jeden normalen Fantasy-Film schon gereicht hätte, dass sie dann nochmal hinterher schieben. Aber man konnte sie nicht wiedererwecken, weil diese Klinge eine besondere vergiftete Klinge von den Blutmagiern oder von den Red Mages ist.
Genau.
Ja. Und das ist halt so, wer zum Beispiel Critical Role, Vox Machina oder was ich geguckt hat, weiß halt, Tod heißt nicht unbedingt Tod, sondern man kann auch wieder zurückkommen oder zurückgeholt werden. Ich glaube, in der aktuellen Critical
Umständen.
In der aktuellen Critical Role-Kampagne haben sie, glaube ich, mehrere Wochen oder zumindest sehr lange eine von ihren Mitspielerinnen, die dann nicht dabei war in dem Moment, als Leiche mit sich herumgetragen, um sie irgendwie wiedererwecken zu können.
Ja.
Und das ist also eine Möglichkeit, die auf jeden Fall da ist. Und generell, es ist einfach so schön, so ein bisschen seinen Gedanken dann auch freien Lauf zu lassen, ein bisschen sich was zu überlegen. Und man sollte sich jetzt nicht von irgendwelchen Character Sheets mit 5000 Zahlen und einem riesigen Würfelpool irgendwie einschüchtern lassen, weil das ist gar nicht so. Also, wie du schon meintest, so, es gibt halt Leute, die sind so extrem Hardcore-Regel
Wächter.
Ja, Regelwächter. Ich glaube, also die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, spielen nach Hausregeln und machen halt einen Teil davon, aber nicht alles. Machen so den wichtigsten Part davon. Beispielsweise, ich weiß auch bei den Rocket Beans in den Sachen, zumindest in den Sachen, die ich damals geguckt habe, war es ja auch so, dass sie das auch sehr, 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 sehr lose gemacht haben und halt nur die speziellen Sachen gewürfelt haben und den Rest dann nicht so extrem ernst genommen haben.
Nee, die sind King of Rule of Cool, ey. Das muss man echt sagen, weil.
Und bei mir ist es ehrlich gesagt auch so. Ich habe heute erst wieder festgestellt, also teilweise auch unbewusst. Ich habe heute nochmal so die Regeln an manchen Stellen durchgelesen und ich habe halt gleich am Anfang gesagt, okay, weil der Würfelpool bei dem, was ich spiele, ist ein bisschen anders. Es sind nicht ist nicht zahlenbasiert, sondern symbolbasiert, jetzt für die Zuhörer. Aber es ist halt so, dass ich irgendwie auch gesagt habe, okay, das ist mir ein bisschen zu anstrengend für eine Gruppe, die noch nie Pen and Paper gespielt hat. Und schon gar nicht das hier mit diesen speziellen Regeln. Ich nehme mal zwei von den Würfeln aus dem Set raus und mache nur das ganz rudimentäre. Hast du Erfolg? Hast du kritischen Erfolg oder hast du keinen Erfolg? Und das sorgt schon für sehr lustige Situationen. Und jetzt langsam fahre ich so ein bisschen hoch und versuche ein bisschen mehr sie auch rauszulocken. Aber das ist halt auch das. Ich habe mir das Einsteiger-Set gekauft und habe gesagt, ich habe Bock, das zu spielen. Und dann habe ich ein paar Freunde zusammengekratzt und dann haben wir das Einsteiger-Abenteuer für einen Abend gespielt und waren dann fertig. Und das war im Grunde ein One-Shot, hat 4 Stunden gedauert oder so. Und dann hatte ich halt Blut geleckt, weil ich halt auch der Spielleiter war und das versucht habe, nach den Anleitungen zu machen. Und jetzt spiele ich halt als Spieleleiter schon seit eben letztem Jahr in dieser Gruppe. Ich lerne immer noch weiter was dazu. Ich bin definitiv nicht der beste DM der Welt, was die Regeln angeht und was sich daran halten angeht. Und auch nicht, was das DMen an sich angeht. Aber solange halt alle Spaß daran haben, und das war bis jetzt immer so, ist das ja eigentlich das Wichtigste. Also lasst euch bloß nicht irgendwie, wenn ihr Bock darauf habt, lasst euch nicht einschüchtern. Und
gar keinen Fall.
Wenn ihr Bock habt, noch mehr davon zu sehen und vielleicht jetzt noch mal ein bisschen das aktiv verfolgen wollt, aber jetzt vielleicht von der Menge von den Pen and Paper bei Rocket Beans oder bei Critical Role oder bei Dice Actors ein bisschen überfordert seid, weil ihr nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, dann könnt ihr ja demnächst einfach mal in dem Livestream, den wir machen. Wir machen es als Livestream oder machen wir es als Video?
Ja, du meintest ja als Livestream. Das Livestream hätte ich schon gedacht. Wäre dann der allererste Livestream, den ich DM'e, aber kriegen wir schon irgendwie hin.
Okay, also müssen wir auch nicht. Wir können es auch als Video machen und ich lade ein Video hoch.
Nö.
Okay, dann machen wir es als Livestream. Nice. Wir haben auch kein Datum oder so festgelegt, deswegen sage ich jetzt auch noch nichts voraus. Es wird
wir haben auch deinen Charakter noch nicht gemacht. Also.
Da möchte ich ja widersprechen.
Oh.
Ich habe in D&D Beyond schon ein paar Sachen mal rumgeklickt.
Okay.
Ich bin definitiv noch nicht final damit. Aber ich habe mir schon sowas erstellt, weil ich einfach mal, ich habe halt noch nie einen D&D-Charakter erstellt, deswegen habe ich es direkt in Beyond gemacht, weil es dann ein bisschen, weil man ein bisschen an die Hand genommen wird auch. Und das war eines Nachts, als ich nicht schlafen konnte, habe ich so ein bisschen was zusammengerechnet und zusammengestellt. Und ich dachte so, womit könnte man denn am besten mal anfangen? Was wäre denn mal was Schönes? Und dann hatte ich erst was total Komplexes im Kopf. Aber dann dachte ich, weißt du, was meine liebste Figur bei Vox Machina ist?
Grog.
Genau.
Grog
ist der absolute Beste. Und ich habe gesagt, weißt du, ich mach das klassischste D&D, die klassischste D&D-Figur, die man sich
Kämpfer, Mensch.
Nee, das nicht. Halborg. Okay. Halborg, Barbar. Würde ich gerne spielen. Aber mit einem kleinen Twist, der aber nicht wirklich Stat-Twist ist, sondern eher so ein charakterlicher Twist.
Können wir lustigerweise, also nur, ich kann das jetzt noch mal kurz erwähnen. Ja. Meine Homebrew-Welt, die ganze Idee ist, dass es eine Post-Post-Apokalypse ist. Das ist eine komplett überschwemmte Welt, die praktisch, und darunter befindet sich Faerun.
Ah.
Aber das ist halt eine komplett neue Society und es gibt halt ganz, ganz viele Völker, die ausgestorben sind. Unter anderem Halborgs, aber es gibt Goliaten.
Ja, dann.
Also
dann
das. Was Grog ist. Ja.
Ja, passt auch perfekt. Also das ist auch noch nicht so. ich habe mir so eine grobe Backstory schon überlegt, die so in eine sehr schöne Richtung geht. Weil ursprünglich habe ich überlegt, ich fände es lustig, ein Bade-Barbar zu spielen.
Direkt Multiklassen?
Aber das war so, der erste Punkt war, sollte ich direkt mit Multiklass anfangen? Das zweite war, soll ich direkt mit Multiklass anfangen, die sich widerspricht?
Ja, was heißt widerspricht? Also wie gesagt, ich finde ja immer noch die Idee von einem soften Barbaren ganz gut. Und also jeder kann ja Instrumente spielen.
War nämlich mein Gedanke so, ich muss nicht unbedingt Bade sein, Exakt. Und deswegen dachte ich so, ich hätte gerne einen Barbaren, der so ein Typ, wie so Grog, weißt du, so ein nicht super intelligenter, aber liebenswerter Barbar, der eigentlich Gutes tun will, ist. Und der hat aber einen Flair für Musik, weil ein Bade in seiner Kindheit ihm das Leben gerettet hat. Und er quasi zu dem aufschaut. Und er wollte immer Musiker sein, aber weil er aus einer Society kommt, die halt Krieger sind und blutrünstige Killer, wurde das quasi immer ihm quasi ausgeprügelt, bis er dann irgendwann von seinem Stamm verstoßen wurde und dann allein in der Welt herumzog. Und er hat sich, und das ist der Grund, warum er verstoßen wurde, er hat sich aus seiner, natürlich, Battle Axe, er hat da quasi Saiten dran gespannt. Er weiß aber nicht, wie Gitarren funktionieren, weil er das nie lernen konnte, weil in seiner Society so etwas nicht existiert. Also hat er einfach Saiten dran gespannt, weil er das gesehen hat bei den Baden und hat halt quasi eine Gitarrenaxt, die aber nicht so richtig funktioniert. Und er kann es halt auch nicht spielen, aber er kann halt dran rumzupfen, wenn er möchte. Mhm. Und sein großer Traum ist, irgendwann Musiker zu werden. Aber er ist halt trotzdem, eigentlich ist er ein klassischer Barbar, aber so sein deswegen meinte ich, das hat nicht so viel mit den Skills zu tun, sondern eher mit
wie löst er Probleme?
So genau,
sollte man generell halt, jede Klasse angehen. Also
du die kannst, Klasse genau. Ist, ja. Du kannst dir vorstellen, dass wir irgendwann, dass du, wenn du mir irgendwas entgegenwirfst, dass er irgendwann seine Axt umdreht, weil natürlich der Schneidkörper ist natürlich der Klangkörper, umdreht und einfach mal so kurz so bumm macht, einfach nur um zu gucken, ob irgendwas passiert und dann seine Aktion aufgebraucht hat für die Runde.
Sehr schön.
Ja.
Nee, kann man auf jeden Fall viel mitmachen und so an sich passt das auch noch ganz gut in die Welt. Also,
ja.
Es wird gehen.
Ich muss mir das Video, was du mir geschickt hast, nochmal vollständig angucken. Ich habe nur angefangen, das zu gucken und dann muss ich weiter mein Mandalorian-Cosplay machen.
Ja.
Aber ja, so in die Richtung hatte ich das gedacht. Und wir sagen, kündigen dann nochmal an, wann das genau stattfindet. Das sage ich dann nochmal in einem Video auch an, damit auch Leute sich darauf vorbereiten können. Und dann wird das demnächst, also es wird nicht zu lange dauern, glaube ich, bis wir das machen.
Nee, wir werden gucken, dass wir das zügig hinkriegen. Soll ja dann auch nur eine Session sein und so.
Genau.
Genau.
Ja.
Wollen wir nochmal ganz zum Schluss über den Film reden?
Ja, wollte ich gerade sagen, um zum Film nochmal kurz zurückzukommen. Ja, was wolltest du jetzt speziell nochmal sagen?
Ja, schaut euch den Film an. Er ist sehr, sehr unterhaltend. Das will ich auf jeden Fall sagen.
Ja.
Es ist meiner Meinung nach ein Fantasy-Film, wie man ihn noch nicht gesehen hat. Ich glaube, das ist noch sehr wichtig zu erwähnen. Weil, also er schafft es ganz gut, die Klischees irgendwie zu nehmen und umzudrehen. Also er hat seine heldenhaften Momente. Und der typische Epic-Fantasy-Film wäre ein Film, wo Zank Yenda, also der Paladine, die Hauptrolle ist.
Ja.
Und das ist es halt nicht.
Bade. Genau. Ja.
Ja.
Und auch
die beste Tatsache, Rolle ist Hugh Grant.
Ja. Und auch einfach die Tatsache, dass halt, wenn man jetzt nicht mega deep into D&D ist, ist es halt ein cooler, lustiger Fantasy-Film.
Genau.
Und wenn man Fan von D&D ist, und man muss nicht mehr der tiefste Fan sein, wenn man ab und zu mal gesehen hat, wie Leute was spielen, wenn man so grundlegend schnallt und versteht, wie das Spielprinzip funktioniert, gibt es so viele kleine, das sind nicht mal mehr Easter Eggs, das sind einfach Elemente, die einfach, wo du merkst, dass es halt wirklich auf dem Spiel aufgebaut ist und dass Dinge funktionieren, weil sie im Spiel so funktionieren. Und ob das jetzt Fähigkeiten sind, die nur eine bestimmte Menge gehen oder eben sowas wie der Stab, der eine gewisse Reichweite hat. Oder tatsächlich einer meiner Lieblingspunkte im Film, der finale Kampf, wo du einfach für das normale Auge siehst, wie alle gleichzeitig angreifen, aber wenn du darauf achtest, merkst du, dass alle nacheinander angreifen, aber mehr oder weniger im selben Moment, genau wie so ein Encounter mit einem Boss passieren würde.
Jede Runde dann, dauert nur 6 Sekunden.
Genau. Und auch die Tatsache, also das fand ich halt besonders schön, dass es halt so ist, erst greift die eine Person an, dann die andere, dann die andere, dann die andere, dann der Gegner und dann wieder von vorne. Und das fand ich sehr, sehr cool, auch wenn es nur eine ganz, ganz kurze Szene war. Und auch die anderen Sachen, die wir hatten mit irgendwelchen absurden Plänen und absurden Ideen, die dann umgesetzt sind und dann tatsächlich funktioniert haben, wie beispielsweise die Idee mit dem, wie sie aus der sich flutenden Kammer herauskommen. Auch so eine ganz typische Situation. Also sehr, sehr viele Situationen, wo du richtig eigentlich sehen kannst, wie hinter der Leinwand diese Gruppe von Leuten an einem Tisch sitzt und würfelt und spielt und auf ihre Sheets guckt und der Game Master Sachen sagt und Dinge einführt. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut umgesetzter Dungeons & Dragons Film und nicht einfach nur irgendein Cash Grab auf dem Namen Dungeons & Dragons, sondern wirklich eine sehr schöne repräsentative Version von dem, was an einem Tisch passiert.
Total, total. Einfach auch, es waren so viele Gedanken hinter diesem Film und das merkt man einfach auch. Also es ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht insgesamt.
Ja. Also, schaut ihn euch an. Ich weiß nicht, wann die Podcast-Folge kommt, aber auf jeden Fall nach Release, weil sonst kriege ich auf den Sack.
Ja, mit dem Spoilern, die wir jetzt alle rausgenommen haben.
Ja, der kommt am 30. raus. Ich denke mal, der Podcast wird wahrscheinlich so am 31. dann online gehen.
Also habt ihr einen Tag Zeit, den zu gucken. Los!
Okay, hast recht. Vielleicht kommt er eine Woche später. Aber Ich komme am 6. So, da bin ich gerade. Okay, sagen wir, machen wir mal so, der kommt am 6. Also ihr wisst das ja jetzt schon, aber ich habe das jetzt beschlossen. Also wenn ihr das gerade hört, bin ich wahrscheinlich gerade in London gelandet und gehe morgen dann zur Star Wars Celebration.
Nice, ganz viel Spaß.
Ja, und da gibt es übrigens auch ein Panel zu Tabletop-Sachen. Da bin ich auch sehr gespannt zu. Ob da irgendwas Neues angekündigt wird oder was das zu bedeuten hat, weil das haben sie mir noch nicht wirklich gesagt. Anyway, danke, Tommy. Sag noch mal ganz kurz für die Zuhörer, wo finden sie dich, was machst du da und alles, was sonst noch nötig ist, um dich zu finden.
Mein Name ist Tommy. Ich lade euch sehr herzlich ein zu meiner kleinen Taverne, die sich einfach Tommys Taverne nennt und sie heißt überall gleich. Ich heiße auf YouTube Tommys Taverne, ich heiße auf Twitter Tommys Taverne, ich heiße auf Instagram Tommys Taverne, ich heiße auf TikTok Tommys Taverne. Ganz einfach.
Ja, und bald sehen wir uns dann nochmal wieder in einem Livestream, wo wir das dann auch spielen und ich freue mich schon ganz, ganz sehr drauf. Und dann erstellen wir demnächst einmal wirklich auch passend zu deiner Welt meinen Charakter zusammen. Technisch gesehen könnten wir das auch vorher schon streamen.
Die Charaktererstellung?
Genau.
Wenn du das möchtest, könnten wir das tun.
Ja, also wenn das für dich fein ist, dann können wir das gerne auch live machen. Ja. Dann, ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören, sehen und wie auch immer uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, Rinjahauen.
Bye.